Viel Spaß mit Fest und Flauschig wünscht Taxfix. Mit Taxfix machst du ganz unkompliziert deine Steuererklärung. Sicher, unverbindlich und ohne Steuervorwissen. Taxfix berechnet deine maximale Rückerstattung anhand einfach gestellter Fragen. Geh jetzt auf taxfix.de oder lade dir die kostenlose App. Und mit dem Code FEST sicherst du dir 20% auf deine Steuererklärung.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig geht gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikro.
Es ist so viel geschehen, es ist so viel passiert. Du hast so viele ungenutzte Apps deinstalliert. Du hast so schwer mal hoch, du hast so hart gerackert. Du hast gelocht, du hast geheftet und du hast getackert. Fahr mal runter endlich und schalt die Sorgen aus. Hier kommt die Wellness-Show durch die Boxen in dein Haus. Ja, jetzt ist Füße hoch, mach fest und flauschig an. Jetzt heißt es Zeit für mich und Zeit für dich, Olli und Jan.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Es ist die frisch aufgebrühte Boomer Cringe Edition am Mittwochmorgen beziehungsweise Mittwoch in der Nacht, weil ihr könnt es wieder kaum aushalten, diese kleine Mittwochsedition zu hören. Herzlich willkommen zu Boomer Cringe 21.
Herzlich willkommen. Boomer Cringe 21 in der KW 21. Heute ist der 26. Mai. Jetzt komme ich ganz durcheinander. Wir sind heute Morgen, das muss man mal sagen, morgens. Wir sind jetzt in der Morgenshow. Olli und ich haben unsere Granufink nicht genommen und müssen deswegen nachts öfter raus.
Du wirst lachen.
Nee, don't go there, please, don't go there. Nee, wir sind heute Morgen, wir haben uns ganz früh getroffen, weil wir heute ein bisschen mehr vom Tag haben wollen. Wir sind früh aufgestanden, wir haben schon eine Joggingrunde gemacht, beide durch unseren Bezirk in Berlin. Wir haben schon die Hunde gefüttert, die Nachbarn versorgt und sind jetzt fit für den Tag. Wir
haben schon 10 E-Mails geschrieben mit Businesspartnern und wollen euch ein gutes Vorbild sein. Weil es kann ja nicht sein, dass ihr immer nur so lange im Bett rumhängt, bis die Sendung losgeht oder ähnliches. Wir wollen unser Leben ändern und wollen euch ein gutes Vorbild sein. Das kann man auch mal ruhig sagen.
Kann man ruhig mal sagen, und an dieser Stelle muss ich direkt mal einen kleinen Exkurs, wenn man mit Leuten in Urlaub fährt, mit denen man normalerweise nicht in Urlaub fährt und feststellt, dass man versehentlich mit einem Activity-Pärchen in Urlaub gefahren ist, was man vorher aber gar nicht als Activity-Pärchen wahrgenommen hat, wo also morgens um 6 Uhr aufgestanden wird, dann wird frisch gepresster Orangensaft zubereitet, während ich mir noch einen Schlaf aus den Augen pule, wenn überhaupt, dann wird noch schnell eine Runde Jogging eingelegt, nochmal schnell Wellness vorm Frühstück und dann ist 8 Uhr und man denkt dann so, ey, 8 Uhr, ich stelle jetzt noch nicht auf. Und draußen wartet in der Urlaubsfinca, wartet dann schon so ein frisch gemachter Frühstückstisch. Alle Kinder sind schon versorgt. Das ist das Allerschlimmste.
Zweitschlimmste ist, wenn du mit einem Pärchen in Urlaub fährst und die streiten sich und irgendwann geht die ganze negative Energie auf euch, also auf dich und deinen Partner irgendwie über oder Partnerin und dann verschanzen die sich nur noch im Hotelzimmer und du weißt, die reden gerade wieder über dich. Und die Stimmung wird von Tag zu Tag schlechter. Das ist auch. Ich kann jetzt Erfahrung auch erzählen.
Ich frage mich, wenn man so ein Activity-Pärchen ist, ist das dann so, dass man vielleicht von Herrgott eine kürzere Lebenszeit gegeben bekommen hat und deswegen einfach versucht, in die kurze Zeit möglichst viel reinzupressen? Weil ich denke immer, ey, Leute, ganz ehrlich, chillt doch mal die Basis, was soll denn der Scheiß? Auch immer so, dann wird da der Garten gemacht, dann wird da hier noch was irgendwie organisiert.
Workout zu zweit auch, so der eine hebt den anderen.
Ja, und ich denke dann immer so, ey, ich lege einfach auf dem Sofa rum und esse halt Snacks hauptsächlich. Das ist halt so meine Art von Entspannung.
Auch im Urlaub?
Ja, also Urlaub ist für mich, wenn ich ausschlafen kann, und zwar so richtig.
Urlaub ist für mich, wenn ich die Snacks, die ich vor dem Fernseher esse, am Strand essen kann.
Ich finde das geil, wenn man in Familien lebt, wo die Familie sagt, am Wochenende darf jeder so lange schlafen, wie er will. Weil das ist für mich der Startschuss, zu zeigen, was ich noch kann von früher. Ich kann.
Wie lange du noch schlafen kannst?
Ich kann nämlich richtig, wenn ich richtig. Und zwar.
Kannst du das wirklich noch? Kann ich wirklich nicht mehr so richtig?
Ja, ich habe so einen Etappenschlaf eingeführt. Also ich wache oft um 6 Uhr auf und denke dann so, fuck, ich muss noch Sachen entsteuern. Und dann schlafe ich aber wieder ein, denkst, ah nee, not today. Und dann schlafe ich bis 9 und wenn ich die Freigabe habe des Ausschlafens, bin ich wirklich in der Lage, bis 11 Uhr im Bett zu liegen.
Das muss aber durch mehrere Instanzen gehen, bis diese Freigabe wirklich bei dir ankommt wieder.
Ja,
oder?
Und man muss dann auch wirklich alle im Privatbereich alle darauf hinweisen, dass jetzt ausgeschlafen wird.
Ja, das ist aber auch nicht so einfach. Vor allem für mich als Kind. Meine Eltern konnten auch wahnsinnig lange schlafen. Ich kann mich daran erinnern, als ich mit 9 oder 10 wie so ein unruhiges Tier schon auf dem Flur hin und her gelaufen bin und gehofft habe, die wachen mal auf. Aber vor 13 Uhr war nichts zu machen. Und dann habe ich dann halt die ganze Zeit Radiomusik aufgenommen. Deswegen meine große Musikleidenschaft. Das ist eigentlich eine ganz tragische Geschichte, die dahinter steckt.
aber ehrlich, ne?
Wir lachen. Es war eine ganz tragische. Es war eigentlich, weißt du, ungeliebt und ich musste mich, die Musik war meine Liebe. Ich habe mich dann an Wilhelm von NDR 2 gehangen.
Ja, das reicht schon als emotionale Story bei DSDS, um durch drei Recalls durchzukommen.
Ja, okay, noch eine Musik, noch mal eine Zeitlupe, ein paar Tränen und dann bin ich auf alle Fälle im Finale und Dieter Bohlen schütteln mir die Hand.
Ich muss mich einmal wieder entschuldigen, weil ich habe schon wieder einen Fehler gemacht, nachdem ich mich mit der Himmelsscheibe von Nebra angelegt habe. Mich letzte Sendung entschuldigen musste. Ich werde übrigens wirklich ins Museum für Vorgeschichte kommen. Das Ding ist nur, ich warte, bis die Inzidenzzahlen wirklich runter sind, dass ich da auch easy hinfahren kann. Ich habe mich in der letzten Sendung ein bisschen in der Snackwelt vertüdelt, weil da habe ich viele Nachrichten bekommen, du wahrscheinlich auch, von Leuten, die noch mehr Insider sind als die Insider, die mir geschrieben haben vorher. Und dass es gar nicht den Kampf Funny Frisch gegen Lorenz gibt, sondern es gibt einen großen Global Player auf dem Snackmarkt, zu dem eigentlich viel gehört, nämlich Intersnack, die Intersnack GmbH und Co. KG mit Sitz in Düsseldorf, mit einem Jahresumsatz 2017 von 2,5 Milliarden Euro und 12.500 Mitarbeitern. Zu der Firma Intersnack gehören unter anderem Wolf Bergstraße, also Pombeer, dann The Nut Company, das sind hier Öltje, dann Chio.
Chio auch?
Ja, Chio auch. Da haben wir doch mal eine ganze Sendung gemacht, nur ein kleiner Seitenexkurs, dass Chio eine Abkürzung ist, die sich zusammensetzt aus Carlo, Heinz und Irmgard von Opel. Die Gründer Carlo, Heinz und Irmgard Opel. C-H-I-O, Chio.
Ich erinnere mich dran.
Und,
aber gibt's denn überhaupt, dann ist das alles eine große Klitsche dann oder gibt's überhaupt dann ein Konkurrenzunternehmen? Es gibt noch Kettle Chips natürlich, die jetzt...
Ja, das ist doch nur eine Submarke. Also es ist zu Intersnack gehören Funny Frisch, Chips Frisch, Chio, Goldfischlieb, Wolf Bergstraße, Öltje, also sehr, sehr viel. Dann gibt es noch die Lorenz Snack World und der dritte Player ist PepsiCo. Und eine sehr interessante Sache, die ich wirklich erst von Leuten, die mir das geschrieben haben, erfahren habe. Es gab, bis das aufgekauft wurde von der Firma Intersnack, die Firma Chips Frisch. Und die hat eben Funny Frisch entwickelt. Und das ist eine Kölner Firma gewesen, die hieß Pfeiffer und Langen. Die gab es, gibt es glaube ich immer noch, aber Funny Frisch ist irgendwann in Intersnack aufgegangen. Und Pfeiffer und Langen ist eigentlich bekannt für die Herstellung von Zucker. Man kennt vielleicht diese Zuckerpakete mit diesem blauen Zuckerhut drauf.
Ja, klar.
Das ist die Firma Pfeiffer und Langen und die hatte tatsächlich, und das finde ich wirklich interessant und so einfach ist es nämlich manchmal, ist nämlich die Zuckerrübe, eine Frucht, die auf Feldern angebaut wird und in der Fruchtfolge ist es auch für die Felder sehr günstig, wenn nach der Zuckerrübe, dann wird es ein Jahr stehen gelassen, das leere Feld, und dann kommt die Kartoffel. Und deswegen hat die Firma Pfeiffer und Langen mit ihren Zulieferern irgendwann gesagt, wir bauen nicht nur Zuckerrüben an, sondern eben auch die Kartoffel und hat deswegen ist ins Chips-Game eingestiegen, weil die Fruchtfolge von Kartoffeln und Zuckerrüben so besonders günstig ist. Und das ist für mich total eine faszinierende, so archaische Gründungsgeschichte, warum die überhaupt angefangen haben, Chips zu machen, weil auf den Feldern es eben günstig ist, wenn nach Zuckerrüben Kartoffeln angepflanzt werden. Und deswegen ist die Firma Pfeiffer und Langen auf die Idee Chips Frisch gekommen und Funny Frisch. Und jetzt ist das Ganze aufgegangen in Intersnack. Genau, also drei große Player und es ist aber trotzdem eine echte Feindschaft. Es ist nicht ganz so wie der Nahostkonflikt, also es werden zum Glück keine Raketen und Mordanschläge verübt. Aber
es werden auch keine Flugzeuge abgefangen in der Luft, wenn da irgendwie ein Chipsentwickler ist.
Das wollte ich gleich nochmal als nächstes kommen.
Ja, darüber müssen wir auch gleich mal
aber
reden.
Aber es ist auf jeden Fall ein riesen Werkspionage, ist ein Riesenthema und man versucht sich die guten Snack-Ideen immer noch abzugucken. Aber wie gesagt, drei Gruppen, Intersnack, PepsiCo und Lorenz Snack World.
Ich sehe dich in 5 Jahren in einem großen ZDF-Film spielen als einen Chipspion, der auf verschiedenen großen Werken unterwegs ist. Die Lebensgeschichte des größten Chipspions, gespielt von Jan Böhmermann.
Wir lachen, aber es gibt wahrscheinlich wirklich Chipspione.
Chipspione. Ich finde, das ist ein super. Ich war 10 Jahre Chipspion, aber natürlich unter der Hand.
Ich hab am Band gearbeitet bei Intersnack, aber in Wirklichkeit habe ich spioniert für PepsiCo oder für Lorenz Snackworld. Ich habe immer so eine Charge Knickknacks.
Und dann habe ich immer in der Hose. Warum haben Sie noch Knickknacks in der Hosentasche?
Ganz kurz, was haben Sie denn in der Tasche? Nix.
Das ist auch ein Knickknack.
Ja, auf alle Fälle gibt es Chipspion. Was für ein gutes Wort.
Stell dir vor, da musst du, wenn du bei Intersnack rausgehst aus der Firma, musst du durch so wie am Flughafen durch so eine Schleuse durch, wo du durchleuchtest mit so speziellen Strahlungen,
ob du Chipsblätter hast.
Piep, piep, piep.
Was ist das?
Haben Sie da einen Knickknack in der Tasche?
Die neuen Knickknacks, big, die sollten noch niemand mitbekommen. Die sind noch in der Erprobungsphase.
Der Erlkönig ist das noch. Den Erlkönig der Knickknacks, der neuen Knickknacks.
Die werden dann beklebt mit so komischen Aufkleber, dass man die draußen nicht erkennt. Nee,
genau, das ist nicht die Google-Kamera, die irgendwie schon abfilmen kann. Wenn die dann in die Schale kommen, dass da keiner mit dem Handy schon mal sein kann.
Der Erlkönig. Aber es ist ja wahrscheinlich wirklich so, dann steht einer am Band und nimmt so eine Handvoll von den neuen Knickknacks mit der Chili-Mischung mit und gibt die dann ins Labor bei Lorenz Snackworld.
Oder ein Mitarbeiter zu Hause, der schon angibt, guck mal, die neuen, die kommen erst im Januar raus.
Ja, das gibt es im Privaten natürlich, aber bevor das im Privaten passiert, wird auf jeden Fall vorher auf Werksebene, kommt da so ein unauffälliger Briefumschlag oder auf einer Parkbank irgendwo in Göttingen oder sowas im toten Briefkasten.
Deswegen, aber guck mal, wenn das so eine Monopolstellung ist mit Interchips, ne, oder Intersnacks hier, dann ist es ja auch vielleicht nicht verwunderlich, warum der Chipsmarkt dann doch ziemlich es sind immer die gleichen Chips. Wie oft standst du vor dem Regal und denkst, kenne ich schon, gibst nicht mal ein neues Produkt, wie mein Freund 1000 Mark André, der mal zum Filialleiter gegangen ist und meinte, gibt's neue Produkte, ich kenne das hier alles schon. Und es ist ja wirklich so, es passiert relativ wenig. Dann gibst du mal hier einen, so ein African Chaka Chaka Gewürz oder eine Currywurst. Und das schmeckt alles, ehrlich gesagt, diese ganzen neuen, die mal so ein halbes Jahr kommen, WM-Edition, das ist alles einfach nur eine sehr, sehr stark gewürzte Kartoffelchip.
Und ja, mehr ist es nicht. Und diese Mischung von Funny Frisch Ungarisch, die ist wirklich, das verstehen nur Deutsche. Wenn du ausländische Gäste hast, niemand versteht, warum wir das geil finden mit diesem Paprikagewürz.
Vor allem denn keiner, wenn er den isst, oh, das ist ja ungarische Mischung. Also, weil das ist ja einfach...
Ja, haben wir letztens schon gesprochen. Aber ich stand vor dem Regal letztens auch nach unserer Snack-Folge inspiriert und mir ist aufgefallen, dass die Firma Intersnack im Bereich Chips frisch, Funny frisch einen Farb-Rebrush gemacht hat. Die Farben sind alle wie mit so einem miesen Insta-Filter so ein bisschen aufgepustet. Das sieht alles so ein bisschen... glowt mehr. Also die Chipstüten haben eine neue Farbgebung, aber nur leicht. Dass die Alten das noch wiedererkennen, aber die Jungen davon angesprochen werden. Da wurde ein bisschen am Luminanzregler gedreht bei Photoshop, würde ich sagen.
Und wenn ihr zu Hause sitzt und ihr macht euch gerne mal Chips, ihr seid noch jung, ihr wollt Entwickler werden, vielleicht auf dem Chipsmarkt, dann ist jetzt die Zeit, um diese große Monopolkette mal zu zerstören. Also genau diese ganzen Monopolisten, wie jetzt hier so, da kann man doch was gegen machen, indem man selber mal seine Vision nach vorne bringt.
Ey, genau wie damals, das ist doch, wann ist das passiert? Vor 10 Jahren. Es gab doch ein Riesenmonopol von Scout auf Schultornister. Und das war jahrzehntelang unhinterfragt. Und auf einmal kam da so ein Tiger, hier die Firma Ergobag aus Köln-Ehrenfeld, und hat den ganzen Schulternistermarkt, und zwar europaweit aufgemotzt und aufgerieben. Und jetzt wollen alle Kinder diese Ergobag-Schulternister tragen. Ist das bei euch in Berlin auch so, dass das in der Schule... wie ist da das Tornister-Game?
Tornister-Game. Was mich generell, Monopolstellung, was mich nervt, auf der Autobahn von Hamburg nach Berlin gibt es 5 Raststätten und nicht einer hat geiles Essen. Es ist wirklich immer noch die alte Wurst, die da nochmal warm gemacht wird, da am Würstchenstand, also beziehungsweise in diesem...
Witzschlag Dosse fahre ich immer raus, ist doch ganz gut.
Wo fährst du raus?
Wittstock-Dosse an der A10.
Aber das Wittstock-Dosse ist ja nur der Übergang zur A24 rüber. Da ist ja
das ist ein ganz guter Imbiss. Da kann man diesen Pommes mit dem leckeren Pommesgewürz drauf und die ist mal so eine freundliche ostdeutsche Stimmung.
Ja, du meinst die Raststätte, wo es keine Tanke ist, wo nur Raststätte ist.
Nee, da ist eine Tanke auch mit dran, aber es ist jetzt keine, das ist ein Autohof, das ist keine direkt...
Ach so, ein Autohof, okay, Autohof, da ist natürlich auch gut, dass es dann direkt noch einen Erotik-Store nebenan gibt, da kann man den Break noch länger machen.
Das McDonald's und daneben so ein riesiges Schild, Erotik-Erdbeermund, ist das noch, da müsst ihr auch mal überlegen, ist das noch das, was Trucker wollen? Irgendwie so eine Taschenmuschi und dann irgendwie noch ein Big Mac und dann fährt man weiter. Ist das wirklich?
Ich bin mal in so ein Ding, natürlich aus Spaß, mit einer Freundin neulich gerade gar nicht so lange hereingegangen. Guck mal, hier ein neuer Erotik-Store aufgemacht. Und dann hat die Mitarbeiterin gesagt, wollt ihr auch mal unsere Erlebniswelt kennenlernen? Und dann war das eigentlich nur vorne noch so eine hier so kurz Dildo-Verkauf und so. Und hinten war so eine Erlebniswelt, das war eigentlich so eine Bumswelt da mit verschiedenen Räumen, wo man sich dann auch kurz, aber es saßen nur 3 Männer drin, die Mützen tief ins Gesicht gezogen hatten und wir sind dann wieder gegangen. Aber ich glaube, rechtsoffener Raum teilweise noch, diese Erotic Stores, weil man immer nur, also nicht weiß, das sind ja riesige Gebäude und nur ganz vorne ist kleiner Verkauf und hinten
das Gefühl. Du dann noch, meinst du, das sind einfach quasi Lagerhallen, in denen gefickt wird einfach nur?
Ich glaube, da wird gebumst auch oft inzwischen.
Aber ja, inzwischen sagen die mit Erlebniswelt und dann gibt's da einen Tresen und das ist irgend so ein Typ, der Cola und Fanta ausschenkt und dann gibt's da so verschiedene Räume.
Aber wer ist denn, ist denn mit Prostituierten oder wie ist das dann da?
Nein, mit Leuten, die da Bock drauf haben, so swingermäßig. Keine Prostituierten, glaube ich, sondern...
Aber meistens, das Problem ist, glaube ich, meistens fällt aus, weil einfach keine Frau sich bereit erklärt, diesen Raum zu betreten. Also ich weiß es nicht, wir sind kurz da drin gewesen, wir reden noch heute darüber von diesem Erlebnis.
Ja.
Weil wir tief im Herzen auch noch kleine Spießer sind, die sich dann mal da umgucken wollten und dann darüber gackern, weil ich mich einfach nie in eine Erotik-Erlebniswelt mit mehreren fremden Leuten setzen würde und sage, wo, wir werden hier erstmal gebumst. Ich so, ich wäre bereit. Das ist einfach nicht in meiner, bei allem offenen Scheiße, die ich in den letzten Jahren im Fernsehen gemacht habe, gehört das nicht zu meinem absoluten Favorite.
Es gibt noch eine traurige Nachricht, die will ich kurz hier hinterlegen.
Es gibt mehrere traurige Nachrichten.
Ja, also erstmal ist Werder Bremen abgestiegen und ich muss, bin kein ausgewiesener Fußballfan, aber es ist also aus politischen Gründen und für die Stadt und aus Lokalpatriotismus. Ich meine, du hast es hinter dir mit dem HSV.
Nee, ich finde es auch richtig scheiße. Ich muss auch sagen, jetzt ohne, ich habe Arndt Zeigler gestern noch eine SMS geschrieben, weil ich weiß, dass ich habe bis nach hier Berlin in der Hauptstadt sein blutendes Herz tropfen gehört. Ganz ehrlich, Arndt Zeigler, Stadionsprecher, Spitzentyp und macht einen super Podcast, generell der Fußballexperte für mich.
Ja.
Und er hat mir auch geschrieben, also eine Nachricht zurückgeschickt, es ist gerade jetzt bitter, es ist in dieser Corona-Zeit abzusteigen. Erstmal natürlich diese Geisterspiele, dann die Möglichkeiten, nicht so viel Geld zu regenerieren, gerade als Verein. Es ist bitter und ich sag's jetzt ganz ehrlich, bei allem Gehässigen, ich finde scheiße, Werder Bremen und HSV, beides gute norddeutsche Clubs jetzt da unten in der zweiten Liga zu sehen. Und ich sag mal eins für alle Bremen-Fans, die sagen, ach, wir steigen wieder auf. So geil ist das alles, finde ich, nicht in der zweiten Liga, dass man sich das jetzt schönreden kann. Weil ich habe von vielen Werder-Fans gehört, ja, so eine Zäsur ist doch gut beim HSV auch. Und dann geht ihr jetzt wieder neu gestärkt nach oben nächste Saison. Das ist alles nicht so leicht. Die spielen dann harten, teilweise auch unangenehmen Fußball, finde ich. Und dann auch noch, ich drücke Werder genauso wie dem HSV die Daumen, muss ich sagen.
Ja, beim HSV ist nichts geworden in dieser Saison. Die sind weiter in der zweiten Liga.
Die sind einfach, ich habe echt als Horst Rubisch viel zu spät haben sie den als Trainer dazugeholt. Die hätte man 12 Wochen vorholen müssen. Und als dann der HSV 5-3 gegen Nürnberg verloren hat, habe ich wirklich Angst gehabt, dass Uwe Seeler die Nacht nicht überlebt. Also da war wirklich, der fiebert ja seit vielen Jahren, was der sich für ein Leiden da angucken muss. Ich kann ja immer noch ausschalten und das so ein bisschen, aber für Uwe Seeler war das, glaube ich, ganz schlimm. Nee, tut mir wirklich leid für Werder Bremen auch, ganz ehrlich.
Ja, und ich meine, wo wir gerade dabei sind, Schalke auch.
Schalke, ne?
Auch das zwei Traditionsclubs.
Da gibt es auch immer diese Gehässigkeit, für mich ist Schalke aber auch ein Traditionsverein, der in die erste
Bundesliga gehört.
Und nur um darauf rumzuhacken.
Da habe ich so einen dystopischen Satz gehört, das ist das Ende des Traditionsfußballs. Ne, also das sind wirklich zwei große Traditionsvereine, die absteigen. Natürlich kann man, also Schalke zumindest natürlich mit Gazprom und schon durchkommerzialisiert, spätestens seit Gerhard Schröder da mit einer Zigarre in meiner VIP-Lounge saß, nicht ganz so mega sympathisch, aber es ist einfach, sind zwei alte Traditionsclubs, die abgestiegen sind. Und da hast du jetzt stattdessen irgendwie RB Leipzig oben oder Hoffenheim.
Und genau das wollte ich sagen. Dafür bei RB Leipzig so New Economy-Vereine, sage ich jetzt mal. Und das hat auch gar nichts damit zu tun, dass ich denen nichts gönne oder so. Aber ich habe weniger Empfinden für einen Verein, der ganz offensichtlich auf Geld aufgebaut ist, was natürlich alle Fußballvereine sind auf eine Art und Weise, aber dann doch auf eine so, sag ich mal, auch unfaire Art und Weise, wie es bei, ich bin auch gelangweilt davon, dass Bayern jedes Jahr Meister wird.
Ja.
Dann sollen die in ihre eigene Scheißliga gehen, ganz ehrlich. Ich brauche die da nicht, wenn das auch nicht, ich freue mich auch nicht mehr darüber, wenn der den Gerd-Müller-Rekord einstellt. Ich freue mich auch für keinen Bayern-Fan, der das irgendwie noch schön findet, weil es einfach scheiß langweilig ist alles. Und es ist vielleicht wirklich das Ende vom, weil es nun mal ist, dass das Geld eindeutig sonnegroßen, die Vereine so auseinanderreißt, dass es schon lange kein Volkssport ist und irgendwie auch keinen Spaß macht. Also in vielen vielleicht ändert sich das nochmal, wenn irgendwie doch nach oben hin es nicht mehr weitergeht. Keine Ahnung, vielleicht muss wirklich erst irgendwas zusammenbrechen finanziell, dass man Cristiano Ronaldo nicht mehr irgendwie für jedes Mal, wenn er einen Ball tritt, irgendwie eine 500.000 gleich in den Arsch schiebt.
Ja, wir brauchen mehr Vereine, für die Claudio Pizarro einfach aus emotionalen Gründen den Wohnort wechselt. Das fand ich, Claudio Pizarro hat bei Bayern gespielt und am Ende hat er dann gedacht, aber ganz ehrlich, die Stimmung in Bremen ist einfach geil. Ich will da hin.
Ist ja auch geiler in Bremen.
Ist ja auch wirklich geiler in Bremen.
Also ist viel geiler.
Ist eine kleine Stadt
schon
und so.
Es ist viel geiler.
Und es ist einfach, der Verein hat irgendwie bedeutet mehr. Aber es ist, so ist es. Das war das eine und das andere, da wolltest du jetzt gerade was zu sagen. Zu dem.
Ach so, Lukaschenko, dazu wollte ich noch was sagen. Ich wollte zu mehreren was sagen, die ich gestern noch gelesen habe. Ich finde das in erster Linie ganz kurzes Thema nur. Ich weiß nicht, ob du von dieser Rastertherapie mitbekommen hast. Und das wollte ich mal ganz kurz sagen. Das ist so ein, da wird gerade so ein Gesetz verabschiedet, was für viele Menschen, die wirklich krank sind, die gerade wirklich, das Gesetz besagt, dass es nur noch eine bestimmte Anzahl geben wird, die von Krankenkassen bezahlt wird, für Menschen, die psychische Krankheiten haben und ab einem Punkt einfach nicht mehr weiter therapiert wird und die Menschen alleine gelassen wird. Und dafür wird Geld aufgegeben. Das ist den Leuten einer Zeit gerade, es ist auch der Regierung anscheinend nicht wichtig genug, um es mal ganz kurz ein bisschen pathetisch zu sagen, Menschen zu retten. Und da wird einfach mal ein Gesetz entschieden, so, wenn du da nicht weiter, da nicht therapiert worden bist oder man deinem Problem nicht helfen konnte, dann bleibst du halt krank. Und das ist echt eine große Schweinerei und das müssen wir in die Öffentlichkeit, finde ich.
Ja, vor allem gerade nach Corona, ist ich glaube, wenn das alles
genau,
vorbei
nach Corona,
ist,
wollte ich gerade sagen,
die
nach
psychischen
Corona,
Erkrankungen,
viele Leute, die labil sind, psychische Probleme haben und so, dass denen jetzt auch noch die Hilfe untersagt wird, für den riesige Schweinerei.
Hey, und es ist bislang nicht so gewesen, dass man, ich sag mal, Psychotherapien hinterhergeschmissen bekommen hat. Also wer schon mal versucht hat, eine Psychotherapie sich zu organisieren.
Und wie lange das dauert, bis du jemanden findest? Weil eine Psychotherapie ist ja nicht die erstbeste, weil du müssen mehr Menschen Vertrauen aufbauen. Du musst da schon überhaupt erstmal hingehen, diese Überwindung, das alles. Und dann auch noch zu wissen, das ist jetzt alles hier nur sehr begrenzt. Und wenn du gerätst ja schon unter Druck dadurch, dass du weißt, du hast jetzt vielleicht nur 20 Stunden oder das und das und dann ist es vorbei und das muss jetzt irgendwie alles klappen. Das ist der komplett falsche
Weg. Und das ist wieder mal so eine Sache, wo ich sage, Deutschland, wir können nicht nur Integration nicht, wir können mit uns selber nicht gut umgehen und mit den Bürgern in diesem Land. Wie sollen wir dann andere Menschen in diesem Land herzlich empfangen, wenn wir uns selber scheiße behandeln? Auch wenn das jetzt alles ein bisschen übers Knie gebrochen wieder ist, aber so geht's mir manchmal, wenn ich sowas lese.
Ja, und du kannst auch nicht Excel-Tabellen so auf Leute drauflegen und vor allen Dingen nach dieser echt Ausnahmesituation in der Pandemie. Und wo wir gerade dabei sind, diesen niederträchtigen Versuch, den Ausbruch der zweiten Welle quasi um das eigene Versagen zu kaschieren, jetzt irgendwelchen vermeintlichen Großfamilien, die aus dem Urlaub aus dem Balkan zurückgekommen sind oder aus der Türkei und dann zu behaupten, das sei der Grund gewesen und das auch nur anzudeuten, wie das der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gemacht hat, dass das der Grund gewesen sei, warum es im Herbst zum Ausbruch der zweiten Welle gekommen ist, finde ich eine absolute niederträchtige Schweinerei und mein erster Impuls ist zu sagen,
vor allem, wenn man weiß, was alles offen geblieben ist an wirtschaftlichen Großunternehmen.
Und, wenn man weiß, woran es eigentlich liegt. Meine Haltung ist jetzt zu sagen, Jens Spahn ist schuld am Ausbruch der zweiten Welle und ist schuld am Ausbruch der ersten Welle und er ist schuld am Ausbruch der dritten Welle. Und wenn eine vierte Welle ausbricht, ist auch Jens Spahn daran schuld.
Ja,
und niemand
alleine.
Sonst. Jetzt bin ich wieder im Rage-Mode ganz kurz, weil dieser Satz mir am Montag über die Füße gefallen ist. Man unterhält sich ja im Freundeskreis immer, wenn man über Jens Spahn redet, kommt irgendwann das Gespräch auf die Villa, die er sich da gekauft haben soll oder gekauft hat für 4 Millionen Euro mit seinem Lebensgefährten zusammen. Wir haben auch schon in der Sendung gesagt, jeder wie er will, meinetwegen, ist scheißegal. Mhm. Und ich finde es einen total geilen Perspektivwechsel. Es ist mir, die Frage ist nicht, warum kann Jens Spahn sich eine Villa als Bundesminister kaufen für 4 Millionen Euro? Die Frage ist, warum will der sich eine Villa kaufen für 4 Millionen Euro? Was ist da... Also soll er nicht, geh doch lieber in die Economy, in die Wirtschaft. Wenn du eine Villa kaufen willst, dann bist du Macht oder Geld, entscheide dich. Du kannst nicht beides haben. Was soll der Scheiß?
Ja, es ist auf alle Fälle an einem Zeitpunkt auch, der wirklich ungünstig gewählt ist jetzt. Ne? Und es ist tatsächlich so, dass sich das alles scheiße anfühlt. 4 Millionen ist schon echt ein amtlicher, da kriegst du schon einen amtlichen Klotz für hier.
Ja, ey, auf jeden Fall, Rastertherapie ist das nervt einfach, das jetzt zu machen, also im Nachgang von Corona, du hast nicht mal, die Pflegekräfte ächzen immer noch Intensivstationen, wo keiner schläft in der Pflege und bei den Ärzten und dann drückst du quasi im Windschatten der Pandemie Leuten dann sowas rein und gerade im heiklen Bereich Psychotherapie und psychische Erkrankungen, ey, ehrlich, ey.
Ja, das ist wirklich das Allerletzte gerade. Das hat mich auch richtig, weil man auch genug Leute kennt, die Hilfe angewiesen sind oder die sowas brauchen.
Ja, und ganz weil es jederzeit selber eintreffen kann.
Genau. Bevor wir jetzt komplett durchdrehen, noch ganz schnell ein paar bisschen Musik auf die Liste. Dann haben wir noch ein paar Themen. Am Wochenende war die große, ich will gar nicht zu viel reden, es war ganz toll, es war die große Bootsgala bei uns. Tatsächlich All Hands on Deck. Über 120.000 Euro wurden eingenommen.
Oh.
Und das hat alles Spaß
gemacht. Stopp ganz kurz.
Ah ja.
Wenn schon, denn schon.
Ja.
Uns gibt auf die Reise Kapitän Oliver, der uns ein Stahl gefunden wird. Hey Kapitän,
ahoi!
Hey Kapitän, ahoi! Uns gibt auf die Reise Kapitän Oliver, was kommt die
Hausbootgeschichte mit Olli Schulz.
Ja, Mignon, dann komm mal ganz kurz hoch auf Deck. Ich erzähle dir mal ganz kurz, was los war am Wochenende. Ja, wir hatten ja, wie ich es hier schon angekündigt hatte, tatsächlich auf TikTok war diese Live-Veranstaltung von Steven Gätchen moderiert, der das so professionell gemacht hat. Ohne ihn wäre diese Veranstaltung vielleicht teilweise auseinandergefallen. Aber dieser Mann ist so ein Profi. Das muss ich wirklich sagen. Ganz liebe Grüße. Hat mich total gefreut, den mal wiederzusehen. Und Jan, ich sag's dir es ist so ungewohnt, wieder auf Menschen zu treffen. Wir hatten 3 kleine Zelte aufgebaut. Mhm. Das war so Catering-Zelt, Künstler-Zelt. Und es reichen 3 Zelte und ein paar
paar Sachen auf der Bühne und du fühlst dich sofort wieder, als wenn Rock am Ring war. Es war eine glückliche Euphorie zu spüren bei allen Menschen. Und ehrlich gesagt, muss ich allen sagen, die auch lange, wie wir alle, zu Hause verharren und da mit negativen Gedanken teilweise sich irgendwie aufladen, weil das nun mal so ist, weil es auch eine Scheißzeit ist. Du triffst das erste Mal wieder auf Menschen und alles ist vergessen und du freust dich irgendwie, auf Leute zu treffen und mit denen zu quatschen, ein gesellschaftliches Miteinander zu haben. Natürlich wurde da sehr stark darauf geachtet, jeder musste Corona-Test machen, die Künstler durften nur eine halbe Stunde oder eine Stunde beim Boot bleiben, mussten dann wieder abhauen, außer Contra K, weil das war der Headliner, der hat zum Schluss gespielt, den ich tatsächlich kennengelernt habe. Ich bin auf Contra K getroffen.
Und wie war der so?
Der Max heißt er, sage ich jetzt mal, der war, ehrlich gesagt, war der sehr sympathisch. Es war alles im Großen und Ganzen eine tolle Veranstaltung mit sehr vielen netten Leuten, die ich kennengelernt habe. Annette Louisan habe ich mal wieder gesehen, die habe ich mal bei Ina Müller kennengelernt. Ganz liebe Grüße, total schön gewesen. Antje Schumacher habe ich gesehen, von der packe ich jetzt einen Song auf die Liste. Fühl, ein super Song, auch ganz liebe Grüße. Dann waren da, ich weiß gar nicht, alle möglichen Menschen waren da. Es war sehr viel, es war ein Rausch für, fast schon. Und am Ende habe ich mir richtig einen reingesoffen. Das habe ich auch lange nicht mehr gehabt. Und TikTok ist eine Plattform, die für sehr junge Menschen ist. Das war dann teilweise, ich konnte auch die TikTok-Seite nicht gucken. Es waren ganz nette Leute auch von TikTok da. Aber als Jan Plefka dann einen seiner schönsten Songs singt und so 14-Jährige das kommentieren im Stream mit, wer ist denn das? Der sieht ja alt aus. Das ist ja scheiße. Das ist dann teilweise schon ernüchternd zu sehen, wie Generationen auseinanderklaffen. Vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal TikTok für Menschen, so Erwachsene. Vielleicht wird es ja aufgeteilt in zwei Ebenen. Aber
wie bei Tinder. Leute, die Geld haben und schön sind und Leute, die einfach nur ficken wollen.
Und alle, die einfach nur ficken wollen. Ganz großen Respekt an Salome, die das alles gemacht hat, die diese gesamte Veranstaltung da auf den Boden gestampft hat. Ich habe mich ein bisschen zurückgehalten, weil ich habe gedacht, das geht alles in die Hose. Es hat alles funktioniert und es hat mir wahnsinnig Lust gemacht, darauf wieder Musik zu machen, auf Leute zu treffen. Und es war eine rundum positive Erfahrung, das muss ich mal sagen. Das Einzige, was scheiße war, war der Typ, der vorne die Corona-Test gemacht hat. Der hat einen extra langen Stab gehabt. Der hat bei Max, meinem Manager, das Ding in die Nase geschoben. Ich dachte, das kommt aus dem Hinterkopf wieder raus. Das war echt ein Metzger, der Typ. Das ist ja das Gefährliche. Diese Corona-Tests dürfen jetzt auch Leute machen, die dazu gerade einen Tag vorher ausgebildet worden sind. Ja. Und die dürfen dann fremden Leuten irgendwelche Sachen in die Nase schieben. Das war, also, und alle haben sich beschwert darüber. Auch Afrop. Afrop war auch da. Afrop meinte auch, was war denn das für ein, das war ja eine Fernsehantenne aus den 70ern, die du mir deinen Kopf geschoben hat.
So eine alte, also, so eine alte vom Manta, so eine alte Ausfahrteleskopantenne.
Haben sich alle drüber beschwert. Ansonsten, ich könnte jetzt so viel davon erzählen, aber ich will jetzt ja auch nicht gar nicht so. Ich wollte sagen, es war auf alle Fälle ein lebensbejahendes Event und es war schön, so viele Menschen wieder mal zu treffen.
Kann man das denn nachschauen irgendwo?
Ich glaube, man kann es nicht nachschauen, nein. Kann man nicht. Vielleicht auf der TikTok-Seite. Ich habe mir TikTok runtergeladen, aber das, ich habe mich jetzt noch nicht weiter damit auseinandergesetzt. Aber die TikTok-Leute waren da, die waren auch voll nett. Das war, ach, was soll ich jetzt erzählen? Olympia ist eine Band, die ich unbedingt noch auf unsere Fidi und Bumsi-Liste mit dem Song Tabletten raufpacken soll, wollte. Olympia wird mit Y zweimal geschrieben, keine I im Olympia drin. Tolle Band, ey. Die habe ich auch erst dadurch kennengelernt, dass sie angefragt haben, ob die mit uns auf dem Boot spielen wollen. Hört euch die mal an und den Song Tabletten, den packe ich noch auf die Liste. Mit anderen Worten, ich hatte ein schönes Wochenende gehabt und ich glaube, das würde allen Menschen mal wieder gut tun, auf andere Menschen zu treffen und mit denen sich einfach zu unterhalten und Zeit zu verbringen. Und so zu merken, warum man ab und zu das Leben doch auch ganz schön finden kann. Ach, ich kann, ich rede jetzt, ist noch zu früh am Morgen.
Eine Sache, die wir noch nicht besprochen haben, aber die wir noch, die wir kurz erwähnt haben, ist das Abfangen dieser Ryanair-Maschine. Und wenn man das mal auf der Zunge zergehen lässt, von einem europäischen EU-Land, also von der Hauptstadt von Griechenland, von Athen, nach Vilnius in die Hauptstadt von Litauen. Zwei EU-Länder. Und auf dem Weg von Athen nach Litauen wurde das Flugzeug über Weißrussischem kurz vor Passieren der Grenze nach Litauen, also es war gar nicht mehr weit bis nach Vilnius, wurde dann die Maschine abgefangen. Es ist eine MiG-29 Kampfjet aufgestiegen.
Die Ryanair wurde abgefangen.
Genau, und dann sind wohl vier Männer innerhalb des Flugzeugs aufgestanden und haben gesagt, hier ist eine Bombe an Bord, wir müssen sofort zum nächstgelegenen Flughafen nach Minsk, die Hauptstadt von Weißrussland, was aber nicht der nächstgelegene Flughafen war, sondern das wäre Vilnius gewesen. Und das Ganze nur zu dem Grund, offensichtlich, um einen oppositionellen Journalisten...
Blogger.
Blogger, einen 26-jährigen Regimekritiker, ein Kritiker des weißrussischen Diktators, belarussischen Diktators, Viktor Lukaschenko, festzunehmen und seine Freundin. Das Flugzeug ist dann auseinandergenommen worden, alle Passagiere mussten aufsteigen, mit ihrem Gepäck auf dem Vorfeld stehen und das Flugzeug ist danach irgendwann weitergeflogen, aber 6 Passagiere fehlten, nämlich der Blogger, seine Freundin, 3 russische Passagiere und ein weißrussischer Passagier, die mutmaßlich für den Nachrichtendienst gearbeitet haben und deren Job das war, den Typen aus dem Flugzeug zu holen. Und zwar, ey, das ist eine, also
als noch nie gewesen, das ist so da gewesen, eine Dimension, die da aufgeht.
Also ganz ehrlich, wirklich unfassbar.
Und eigentlich ist es wirklich in 2021, dass sowas passiert. Ne? Und das Problem ist auch, dass es da so ein blödes Männermachtspiel auch gibt. Das ist nun mal, Lukaschenko ist seit 1994, glaube ich, Diktator, der letzte Diktator wird er immer genannt.
Der letzte Diktator.
Mit 40 Tage irgendwie Diktator geworden und seitdem an der Macht. Und der Typ gehört einfach nicht dahin. Das ist nun mal ganz klar. Das ist eine alte Welt. Und es ist nun mal auch so, dass er leider im Schatten von Putin sich Sachen herausnehmen kann. Und das alles ist ein ganz hässliches Machtspiel.
Aber ich frage mich, was ist denn mit Russland los, dass die so nervös sind, dass sie so eine Scheiße machen? Also das ist doch, war das sonst jetzt nicht so? Ist es denn so weit jetzt schon? Was soll der Bums? Auch das Auffahren von irgendwelchen Panzern an der Grenze zur Ukraine? Woher kommt die Nervosität? Was ist denn da los? Woher kommt denn die Angst? Vor was denn? Das verstehe ich überhaupt nicht.
Ich weiß es nicht.
Also das ist wirklich eine derartige, ein derartiger Quatsch. Ich möchte jetzt mal passend dazu auf die Fidi und Bumsi-Liste den inoffiziellen Protestsong der belarussischen Friedensbewegung oder Freiheitsbewegung packen. Ein alter Song von der Band Kino oder Zoi, Viktor Zoi. Der Song heißt Koshu Peremen. Es ist auf Kyrillisch, deswegen ist es schwer zu finden. Ich schick's der Susanne gleich nochmal per Link. Der soll auf die Fidi und Bumsi Playlist, heißt übersetzt, ich will Veränderungen. Wonach viele Menschen in Belarus sich sehnen und was einfach mit Gewalt und mit solchen Moves unterdrückt wird. Und dann hast du dieses Video gesehen von dem Blogger, den sie dann irgendwie festgenommen haben und dann musste er irgendwelche Texte in die Kamera sprechen, so halb zusammengeschlagen.
Das habe ich noch nicht gesehen.
Ja, also ganz ehrlich. Oh.
Ja, was willst du da groß jetzt sagen? Die Sache ist die, wie kann die EU Sanktionen also da auferlegen, ohne dass es da, ach, es ist alles so, also Politik ist ein
Dreck. Die Gedanken müssen wir uns jetzt nicht machen, aber ich habe auf jeden Fall gesagt, ey, das kann nicht ohne Konsequenzen bleiben. Also was ist das?
Das hoffe ich auch.
Was ist denn das für eine Idee? Also was ist da, also wie viel Angst kann man haben als Diktator? Wie unglaublich doof.
Ja. Wie viel Angst kann man generell haben? Schau dir Ungarn an, schau dir Polen an. Da werden irgendwie Frauenschutzkonventionen und sowas alles verabschiedet und generell und Abtreibung verboten und Sachen gemacht wie wirklich in so zurück zum Mittelalter. Und wenn man sich zu viel damit auseinandersetzt, dann kann man denken, die Welt ist verloren. Ist sie aber nicht. Weil es gibt genug gute Menschen, die sich dagegen stemmen. Und ich hoffe, die werden gewinnen.
Das war Fest und Flauschig Boomer Cringe 21 vom 26. Mai. Heute mit einer Vielzahl an Themen. Jetzt haben wir gar nichts mehr zu besprechen am Sonntag in der großen Ausgabe.
Oh doch, warte mal, ich habe hier noch eine ganze Liste. Ich habe ja auch noch einige Sachen. Ich habe schon wieder Quiz, Jan, aber ich glaube, ich weiß nicht, ich kann schon mal vorbereiten. Ich hätte für nächsten Sonntag ein Quiz.
Ja, das kommt immer super an, weil das startet immer als Tiger und landet als Bettvorleger. So einen alten Lehrerspruch mal hier aus der Schatulle zu holen.
Nichtsdestotrotz, es ist eine...
Ja, hab einen schönen Tag jetzt heute. Du bist jetzt wirklich, jetzt ist der Tag noch so lang. Es ist jetzt gerade erstmal 8 Uhr.
Ich muss jetzt üben mit meiner Band. Wir haben übermorgen in Bremen leider ohne Publikum.
Club 100.
Club 100, ein Konzert, da freue ich mich drauf. Wenn ihr Lust habt, schaltet doch ein, könnt ihr auf die Homepage gehen. Für einen ganz kleinen Obolus kann man sich unser Konzert angucken. Kommt dem Club zugute, könnt ihr ja mal gucken, ob ihr Bock drauf habt. Ich will niemanden irgendwelche Sachen aufdrängen. Aber Donnerstagabend spielen wir live im Club 100 in Bremen.
Morgen Abend ist es soweit. Habt eine schöne Woche bis Sonntag. Euer Morning Olli und der Frühauf Jan.
Ja, guten Morgen, Frühauf Janni.
Hallo.
Macht's gut.